Ich begrüße Sie ganz herzlich in der Sendereihe Credo bei Radio Horeb und auch Radio Maria in Südtirol. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben, dass Sie heute wieder dabei sind im fünften Teil unserer Sendereihe mit dem Thema Viele reden, einer ruft, die Deutung deines Lebens. Heute geht es um Jesu Berufung, unser Modell. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Fragt Saulus in seinem Bekehrungserlebnis, bevor er zum Paulus, dem Diener Gottes, wird. Eine Frage, die Sie aus der Bibel wahrscheinlich alle kennen. Eine Frage, die wir uns auch als Christen jeden Tag erneut stellen können. Was willst du, dass ich tue? Das kann auch heißen, wohin soll ich aufbrechen, um meinem Glauben neu zu beleben? Christen brauchen auch, sagen wir, Oasen, Erlebnisse, wo sie die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten erleben, wo sie ihren Glaubenstank neu auffüllen können, um wieder neue Lichtblicke in den Wüstenalltag hineinzutragen. So ein Erlebnis kann zum Beispiel auch der Glaubenskongress Treffpunkt Weltkirche sein, der zum dritten Mal in Augsburg kürzlich tagte. Wie weit und wie lange tragen solche Aufbrüche, die manchmal auch sehr euphorisch sein können, wie weit tragen sie nun in den Alltag hinein? Warum verfallen wir Christen oft wieder in unseren Eigensinn? Und dazu möchte ich Pfarrer Winfried Abel zitieren, der zum Thema dieses Abends schreibt: Wir möchten oft lieber alle Lasten der Welt tragen, aber unsere eigenen Herren bleiben. Lieber das, als ihn zum Herrn haben und uns von ihm tragen zu lassen. Ist das ein eingebauter menschlicher Mechanismus, der uns durch alle Biografien, auch aller Zeiten hindurch, immer wieder an der Nachfolge Christi, auch an der Hingabe unserer ganzen Person hindert? Mit dieser Frage darf ich Sie herzlich begrüßen, Pfarrer Winfried Abel. Grüß Gott, herzlich willkommen.
Grüß Gott, Frau Engert.
Ich darf Sie kurz vorstellen, bevor ich Sie bitte, vielleicht auf diese Frage einzugehen eingangs. Sie sind in Fulda, da uns zugeschaltet, betreuen die Pfarrei St. Andreas dort. Sie waren 13 Jahre tätig als Gefängnisseelsorger und Sie waren auch als Seelsorger im Lebenszentrum Schloss Kraheim tätig. Sie waren auch in einem geistlichen Jugendzentrum in Fulda tätig, bevor Sie dann die Pfarrei anvertraut bekommen haben. Ja, man kann vielleicht sagen, Sie sind sehr engagiert, immer wieder auch wie ein Apostel unterwegs, die frohe Botschaft, das Evangelium hinauszutragen, überall hinzutragen, und Sie halten auch sehr viele Glaubensseminare, unter anderem eben auch dieses, um das es bei uns heute bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol geht, nämlich Jesu Berufung, unser Modell. Ist das nun eben diese Schwierigkeit auch, dass wir lieber unsere eigenen Herren bleiben, als ihn zu unserem Herrn zu haben, also Jesus Christus, und eigentlich uns von ihm tragen zu lassen? Ist es das, wie ich sagte, ein menschlicher Mechanismus, der uns immer wieder zu dieser Ganzhingabe auch hindert oder behindert, Herr Pfarrer Abel?
Es gibt ja so etwas wie ein autonomes Bedürfnis im Menschen. Und dieses autonome Bedürfnis hat etwas mit der sündigen Konstitution zu tun, die einfach durch die Ursünde uns Menschen gefangen hält. Wir möchten uns immer so ein Stück gegen Gott stellen, möchten immer unser eigenes Konzept verwirklichen, möchten immer uns in einer anderen Weise selbst verwirklichen, wie das vielleicht vorgesehen ist. Und das tun wir oft unter dem frömmsten und geistlichsten Vorwand, das ist oft das Schlimme, dass wir selbst in unseren seelsorglichen Konzepten oft auf eigene Faust etwas tun oder planen und gar nicht so sehr nach dem Heiligen Geist fragen. Das ist sicherlich eine Versuchung.
Also auch eine Versuchung, die den Christen in seiner tiefsten christlichen Überzeugung und in seiner tiefsten Frömmigkeit betrifft und auch immer wieder trifft.
Das kann man wohl sagen, und deswegen ist es ganz wichtig, dass der Seelsorger oder der Missionar, der Verkünder der frohen Botschaft, immer sein Ohr am Munde Gottes hat. Das heißt, er muss ein Hörender, ein Betender sein. Das werden wir auch beim nächsten Mal noch mal besonders betrachten, wenn es um das Horchen und Gehorchen geht.
Das wird der nächste Teil sein. Werfen wir noch kurz einen Rückblick auf die vergangenen Sendungen, dass Sie vielleicht da noch einmal den roten Faden herstellen, vom Anfang her, von der Ursehnsucht, die im Menschen grundgelegt ist.
Ja, also wir hatten, als wir von der Berufung gesprochen haben, zunächst einmal im Menschen diese Anlage betrachtet, die der Mensch einfach hat, mit Gott, für Gott zu leben und sich von Gott in den Dienst nehmen zu lassen. Das wird in der Sehnsucht nach Gott offenbar. Und dann wird sich der Mensch dessen bewusst, dass Gott ihn ja gerufen hat, allein schon dadurch, dass er existiert. Allein die Tatsache, dass er auf der Welt ist, ist ein Zeichen dafür, Gott, dass Gott ihn will und dass er ihn für einen bestimmten Dienst vorgesehen hat. Und dann kommt als Zweites hinzu, dass obwohl der Mensch sich durch die Sünde gegen Gott aufgelehnt hat, Gott ihn trotzdem nicht fallen lässt, sondern ihn dennoch gebrauchen will. Und deswegen hat Jesus uns dieses Erlösungswerk geschenkt und in der Taufe neu bestätigt, ich will nicht nur, dass du lebst, sondern auch, dass du wirkst. Und dann kommt eben dieser dritte Ruf, der spezielle Ruf, der ganz individuell auf jedes einzelne Menschenkind zugespitzt ist, dass jeden einzelnen Menschen seiner besonderen Biografie betrifft. Ich will dich für diesen oder jenen Dienst. Ich brauche dich. Da sind wir also das letzte Mal stehen geblieben und heute käme dann der Gedanke, wie können wir uns vielleicht an Jesus ablesen oder ein Bild machen, wie unsere Sendung aussehen könnte.
Und das ist das Thema dieser Sendung heute Abend und darum darf ich Sie jetzt um Ihr Wort bitten, Jesu Berufung, unser Modell. Wie können wir das umsetzen?
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie noch einmal ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass wir heute Abend wieder zum gemeinsamen Nachdenken und Meditieren zusammen sind. Denn wenn ich Ihnen etwas sage, dann kann es ja nur in Form einer Betrachtung sein. Ich bin ja nicht derjenige, der die Wahrheit für sich beanspruchen kann. Ich schlage so wie Sie die Heilige Schrift auf. Ich lese darin, ich staune, ich höre die Verkündigung der Kirche. Ich weiß ungefähr, wo der Weg entlang geht, weil es ja diese wunderbaren Erfahrungen der Kirche gibt. Ein wenig ahne ich auch, was meine Berufung für eine Bedeutung hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns heute Abend einmal an Jesus zu orientieren versuchen. Da lesen wir zum Beispiel im Hebräerbrief eine etwas rätselhafte Stelle. Da heißt es nämlich, Christus spricht bei seinem Eintritt in die Welt, Schlacht und Speiseopfer hast du nicht gefordert, doch einen Leib hast du mir geschaffen. An Brand- und Schlachtopfern hast du kein Gefallen. Da sagte ich, ja, ich komme, so steht es über mich in der Schrift, um deinen Willen zu tun, mein Gott. Und dieses Wort im Hebräerbrief nimmt Bezug auf einen Vers im 40. Psalm, wo es heißt, an Schlacht- und Speiseopfern hast du kein Gefallen, Brand- und Sündopfer forderst du nicht, doch das Gehör hast du mir eingepflanzt. Hier etwas ganz Merkwürdiges, wo im Hebräerbrief steht, einen Leib hast du mir geschaffen, da heißt es hier, das Gehör hast du mir eingepflanzt. Das klingt fast so, als wenn Leib und Gehör identisch wären. Und tatsächlich, so ist es auch. Das heißt, der Mensch ist als Mensch ganz auf das Hören eingestellt, denn der Rufende ist immer Gott. Deswegen heißt es ja auch im Johannesprolog, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Der Mensch hat also nicht das Wort, sondern er ist ein Hörender. Und jetzt kommt das Wichtige. Als Jesus Mensch geworden ist, und darin begann ja seine Sendung auf dieser Erde, als Jesus Mensch geworden ist, hat er die Form des Hörenden angenommen. Er hat einen Leib angenommen. Einen Leib heißt, haben heißt, hören. Ganz sich auf Gott einstellen. Ganz sich von ihm informieren und auch führen. Und auch natürlich senden lassen. Deswegen kann man sagen, Jesus Christus ist der Gerufene und der Gesendete schlechthin. Sein Wesen ist, gerufen zu sein. Er ist also derjenige, der Anteil nimmt an der Äußerung Gottes, die man mit dem Wort Logos übersetzen kann im Griechischen, an der Äußerung Gottes, die zur Entäußerung wird in der Menschwerdung. Und das ist so etwas wie eine Sendung, die seinem Wesen oder seiner Natur innewohnt. In ihm ist zum Beispiel erschienen die Güte und die Menschenfreundlichkeit unseres Gottes, wie es bei Titus heißt. Also an ihm wird etwas ablesbar vom Wesen Gottes und er verkündet uns in seiner Person dieses Wesen des Vaters. Und dann ist es ja wichtig, weil er ja sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt doch auf Deutsch, dass eine Identität besteht zwischen der Sendung Jesu in diese Welt hinein und unserer Sendung, die wir von Jesus empfangen haben. Wie mich der Vater gesandt hat, Gleichheitszeichen, so sende ich euch. Das heißt also, wir hier auf der Erde durch unsere Taufe, noch einmal bestärkt durch die Firmung, haben den Auftrag, das Werk Christi auf dieser Erde weiterzuführen. Oder anders gesagt, Jesus braucht uns, um sein Werk weiterzuführen. Und dieses Werk macht aus dem, was wir Kirche nennen, eine expansive Kraft, eine expansive Veranstaltung, möchte ich sagen, in diese Welt bis an die Grenzen hinaus. Die Kirche hat im Wesen eine expansive Bedeutung, das heißt sich ausbreiten bis an die Grenzen der Erde. Und an dieser expansiven Sendung der Kirche haben alle Menschen dieser Erde teil. Jeder Getaufte. Keiner lebt für sich, sondern wir alle sind Teil dieser missionarischen Kirche oder dieses Gesandtseins von Christus, der vom Vater gesandt ist, um uns Anteil an seiner Sendung zu geben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir ihn betrachten. Wie hat er es denn gemacht? Wie sah denn seine Sendung eigentlich aus? Wie sollen wir es denn dann umsetzen? Ich wünschte, liebe Hörerinnen und Hörer, wir würden uns noch in dieser Ausweglosigkeit befinden, möchte ich fast sagen, in dieser Aporie, in der die Jünger am Anfang gestanden haben. Sie hatten einen Auftrag, hinauszugehen bis an die Grenzen der Erde. Sie wussten aber nicht, wie dieser Auftrag umgesetzt werden sollte. Der Herr hat ihnen nur eines gesagt dazu: Ich werde euch den Heiligen Geist senden. Und der Heilige Geist ist gewissermaßen die Seele der Sendung der Kirche, die Seele unserer Berufung. Und durch den Heiligen Geist empfangen wir dann die Weisung, die Information, wie es gehen soll. Die Jünger am Anfang hatten weder Kirchenrecht noch Dogmatik noch irgendetwas, woran sie sich orientieren konnten. Selbst die Geschichte des jüdischen Volkes war nicht die Geschichte einer missionarischen Gemeinschaft. Denn das jüdische Volk verstand sich als das auserwählte Volk für sich, aber nicht für die anderen. Jetzt auf einmal bekommt diese kleine Gemeinschaft der Jünger, die ja aus dem jüdischen Volk genommen sind, eine explosive Kraft, die die Grenzen des Judentums sprengt und hinausgehen soll in die ganze Welt. Wenn wir jetzt also das Leben Jesu einmal betrachten, dann stellen wir zunächst einmal fest, allein sein Dasein, wir haben das ja auch im zweiten Vortrag betrachtet, unser bloßes Dasein, unser Existieren bedeutet, dass wir von Gott gewollt sind und dass Gott uns für etwas Bestimmtes vorgesehen hat. Also allein das Dasein Jesu bedeutet eine Berufung. Deswegen müssen wir uns nicht wundern, wenn es im Leben Jesu gewisse Etappen gibt, wo er gar nichts Besonderes tut, zumindest in unseren Augen besonders, sondern einfach nur da ist. Man hat den Eindruck, dass die ersten 30 Jahre seines Lebens, man nennt es oft das verborgene Leben in Nazareth, dass das eigentlich fast eine unwichtige Periode gewesen sei, die gar nichts beinhaltet, die fast verschwendete Zeit wäre, wo er doch so viel zu tun hat, um sein weltumspannendes Werk, nämlich die Kirche, das Reich Gottes, zu begründen. Nein, hier ist er da. Und zwar in seinem Gottsein und in seinem Menschsein. Allein diese Natur des göttlich-menschlichen, dieses in einer Person zusammengefasste von göttlicher und menschlicher Natur, bedeutet schon für uns, dass Jesus unter uns ist in der Kompetenz der Vollmacht Gottes und vor Gott steht in der Kompetenz des Menschen, denn er vertritt alle Menschen vor Gott, wie er Gott vor allen Menschen vertritt. Das ist sozusagen das hohe priesterliche Sein Jesu, wie es der Hebräerbrief ja ganz deutlich ausfaltet. Der hohe Priester, der kompetent für Gott zu uns Menschen sprechen und an uns Menschen handeln kann und der gleichzeitig die ganze Menschheit mit all ihrem Elend und Leid, mit ihrer Sünde vor Gott vertreten kann. Allein diese Tatsache bedeutet, dass Jesus etwas schon dadurch erfüllt an Sendung, dass er einfach da ist. Es wäre natürlich jetzt einmal interessant zu überlegen, was hat das für eine Bedeutung für unser Leben? Ich denke an ein Wort von Edith Stein, die einmal darauf hingewiesen hat, dass das Entscheidende in dieser Welt, was überhaupt noch etwas bewirken kann, nicht unsere Aktionen sind, sondern unser Sein, unser gotterfülltes, gottergebenes Sein. So wie auch die Mutter Gottes einfach voll der Gnade zunächst einmal da war. Und durch ihr Dasein etwas bewirkte in diese Welt hinein. Natürlich gibt es auch am Leben Jesu ablesbar so etwas wie Berufungserlebnisse. Zum Beispiel der 12-jährige Jesus im Tempel. Da war irgendetwas passiert. Die Eltern haben das gar nicht so richtig festgestellt. Maria und Josef sind mit dem 12-Jährigen, wahrscheinlich ist Jesus zum ersten Mal damals mit hinauf nach Jerusalem gezogen, dorthin gezogen, um dort das große Fest zu feiern. Und Jesus blieb im Hause seines Vaters und die Eltern suchten ihn. Und dann sagte ja Jesus dieses merkwürdige Wort, musste ich nicht in dem sein, was meines Vaters ist. Damit wird deutlich, seine Berufung besteht ja darin, dass er in dem ist, was seines Vaters Bereich ist. Gemeint ist ja nicht nur der Tempel, sondern im Grunde letztlich der Wille des Vaters. Der Bereich des Vaters ist sein Herrschaftsgebiet. In diesem Herrschaftsgebiet, dem Willen des Vaters, da war er zu Hause. Das sah fast so aus, als hätte er sich dem Willen der Eltern entzogen. Aber in Zukunft sollte es den Eltern deutlich sein, auch wenn Jesus der Gehorsame in Nazareth ist, dass er dann immer in dem Bereich seines Vaters ist. Das war wichtig. Ich glaube, das war so eine Art Berufungserfahrung, die Jesus als 12-Jähriger in Jerusalem besonders bemerkt hat. Dann gibt es ein zweites Ereignis, wo Jesus mit 30 Jahren zum ersten Mal im Licht der Öffentlichkeit erscheint, bei der Taufe im Jordan. Da heißt es ja, dass er sich unter die Sünder gesellte, die da anstanden, um vor der Öffentlichkeit ein Bekenntnis abzulegen für ihr Erlösungsbedürftigsein, für ihr Sündigsein. Deswegen sind sie hineingestiegen in das Wasser, haben öffentlich sich als Sünder bekannt und haben im Wasser gewissermaßen eine Zusage bekommen, aber noch nicht die volle Wirksamkeit, die nur durch die Taufe Jesu geschehen konnte, die am Kreuz sich ereignet hat. Deswegen war für Jesus dieses in der Öffentlichkeit sich zu den Sündern gesellen so etwas wie ein neues Berufungserlebnis und der Heilige Geist schwebt ja über ihm. Man hat fast den Eindruck, hier wird Jesus in einer besonderen Weise durch den Geist noch einmal gestärkt, motiviert und ausgerüstet, um den Kampf gegen die Mächte der Finsternis zu führen. Denn es heißt ja, dass unmittelbar nach diesem Ereignis Jesus in die Wüste ging, um dort auf diesem Kampfplatz, Wüste ist ja immer so etwas wie der Bereich des Bösen, der Dämonen, so hat man das früher gesehen, aber das wird auch der erfahren, der vielleicht als Einsiedler wie Antonius sich der Wüste aussetzt, erfahren hat, dass es tatsächlich so ist, hier begegnet man dem Bösen von Angesicht zu Angesicht. Jesus hat sich dem Kampf gegen das Böse gestellt, der nicht in der Wüste beendet war, sondern am Kreuz beendet wurde. Und Jesus hat ja immer wieder gesagt, dass er gekommen sei, um sich taufen zu lassen und wie sehr er danach verlangte, dass dieses endlich vollzogen würde. Dieses Getauftwerden gehörte zu seiner Sendung. Dieses aus dem Himmel heruntersteigen, hineintauchen in die Tiefe dieses ganzen sündigen Seins der Menschheit von dieser abgefallenen Welt von Gott, denn der ganze Kosmos war ja mit hineingezogen worden in dieses Unheil der Sünde, dass Jesus sozusagen da hineinsteigt und sich ganz zu unterst begibt, um das alles sozusagen durch seine Hingabe umzuformen, zu erlösen, zu befreien und wieder in die Herrschaft Gottes zu bringen. Das war seine Sendung. Er brauchte erstmal gar nicht viel zu sagen, viel zu tun, sondern einfach es geschehen zu lassen an sich. Deswegen spielt die Taufe, also auch die Taufe am Jordan, eine ganz wichtige Rolle. Hier sagt der Vater noch einmal: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Das heißt also, er hat eine besondere Bedeutung, an ihm hat der Vater sein Wohlgefallen. Nun können wir sagen, auch wir sind ja durch unsere Berufung, die wir empfangen haben, indem wir getauft worden sind, und durch die Firmung den Heiligen Geist empfangen haben, sind wir eigentlich dazu berufen, ein offensives Leben zu führen. So wie Jesus ein offensives Leben geführt hat. Offensiv, das heißt, gegen alle Widerstände eintreten für die Wahrheit und das Leben. Und das hat Jesus getan. Das heißt, in unserer Sprache heute, gegen den Mainstream sozusagen anzuleben, anzugehen, aus der Kraft des Heiligen Geistes den Weg zu gehen, der manchmal ein ganz einsamer Weg ist, aber an der Seite Jesu in der Kraft des Heiligen Geistes allen Widerständen zum Trotz Zeugnis zu geben für die Wahrheit. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir von Jesu Berufung als unserem Modell sprechen, ist das natürlich nicht so ganz richtig. Jesus ist ja nicht nur unser Modell, sondern er identifiziert sich mit uns und wir sollen uns mit ihm ganz identifizieren, damit seine Sendung, seine Berufung durch uns weiter aktualisiert werden kann. Das heißt, wir sind ein Teil der Sendung Jesu. Er ist also nicht nur unser Modell, an dem wir etwas ablesen, sondern er will durch uns weiterwirken in dieser, ich sagte schon, in dieser expansiven Kraft, die der Kirche gegeben ist. Die Kirche ist vom Wesen her missionarische Kirche. Das ist ja auch durch das Konzil noch einmal deutlich gesagt worden. Und wir haben schon betrachtet, wie Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes, nachdem er den Kampf gegen das Böse in der Wüste bestanden hatte, in der Kraft des Heiligen Geistes nach Galiläa zurückkehrte, so heißt es bei Lukas im Kapitel 4, und dann heißt es, die Kunde von ihm verbreitete sich in der ganzen Gegend. Da tritt er also in der Öffentlichkeit auf. Jetzt beginnt eine neue Phase in seiner Sendung. Die 30 Jahre, ich sagte schon, waren nicht einfach nutzlos. Jetzt beginnt aber eine neue Phase, nämlich sein Wirken in der Öffentlichkeit. Und wenn wir das Evangelium des heutigen Tages einmal uns vornehmen, da sagt ja Jesus: Ich habe nicht aus eigenem Antrieb gesprochen, sondern der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich reden soll. Ich weiß, sein Auftrag ist ewiges Leben. Da haben wir also den Sinn seiner Sendung. Wir haben hier erst einmal die Berufungsgeschichte Jesu ein wenig betrachtet, soweit man das überhaupt anhand der Evangelien verfolgen kann. Wir haben den 12-jährigen Jesus im Tempel betrachtet und eben Jesus bei der Taufe im Jordan. Aber jetzt ist die Frage, was ist denn der Inhalt seiner Berufung? Eben haben wir es gehört, ewiges Leben. Und wenn er sagt, der Vater hat mich gesandt, dann bedeutet das also, der eigentlich Wirkende durch Jesu Sendung, ist der Vater selber. Es geht darum, das Werk des Vaters zu tun und das Werk des Vaters zu vollenden. Deswegen hat Jesus sich ganz in den Dienst des Vaters gestellt. Als er dann in Galiläa in der Kraft des Heiligen Geistes auftrat, wie wir im Evangelium gehört haben, bei Lukas, dann heißt es, in der Synagoge in Nazareth, also in seiner Heimatstadt. Dort tritt er auf. Dort reicht man ihm das Buch des Propheten Jesaja, er schlägt es auf und findet die Stelle, wo es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir. Der Geist ist ja das Wesen der Sendung. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde, den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Die Zerschlagenen in Freiheit setzen. Das klingt fast so, als wolle Jesus wie ein neuer Mose sein Volk aus der Gefangenschaft herausführen in die Freiheit. Ein Exodus sozusagen für die ganze Menschheit anführen. Er selber wollte der sein, der den Weg dazu bahnt. Er selber sagte, ich bin der Weg. Also einen Exodus. Und der Auftrag heißt ewiges Leben. Der Mensch hatte genau dieses ewige Leben verspielt. Der Tod war ja die Folge der Sünde. Jesus will diesen Tod besiegen und durch den Tod hindurch, wie Mose durch das Rote Meer hindurch. Das Rote Meer ist ja ein Element des Todes gewesen. Die Israeliten fürchteten sich, sie wussten, das Wasser wird uns verschlingen. Was sollen wir tun? Hinter uns das Heer des Pharao. Da wird auf einmal das Element des Todes zu einem Weg in die Freiheit. Genau das ereignet sich auch in der Sendung Jesu, der den Tod nicht einfach als eine bittere Grenze, der das Leben begrenzt oder abschließt, sieht, sondern als einen Durchgang. Er führt uns durch den Tod hindurch ins Leben. Deswegen ewiges Leben heißt seine Sendung. Und das ist auch die Sendung der Kirche. Die Kirche ist gesendet, ewiges Leben den Menschen zu schenken, zu vermitteln. Und nicht so ein bisschen religiös verbrämtes irdisches Dasein, wie das manche meinen mögen. Dass man sagt, die Kirche hat auch ganz schöne Aufgaben. Sie hilft uns in bestimmten Situationen unseres Lebens, das Leben zu verschönern, zu verbrämen und zu gestalten mit gewissen Zeremonien. Das ist eine schöne Sache, aber das ist nicht die Aufgabe der Kirche. Die Aufgabe der Kirche ist ewiges Leben. Und dieses ewige Leben ist ihr durch den Heiligen Geist gegeben, der auf der einen Seite diese Kraft der expansiven Tätigkeit der Kirche ist, zu allen Menschen zu geben, zugleich das ewige Leben selber in sich hat, sodass durch die Vermittlung des Heiligen Geistes uns schon Anteil am ewigen Leben gegeben hat. Deswegen sagt Herr Jesus im Gespräch zu Nikodemus, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Also der Sohn ist gesendet, der Vater ist der Sendende. Der Vater ist der eigentliche Aktive, wenn man so will. Und Jesus hat den wichtigen Auftrag, bis ins Feinste und Kleinste hinein, den Willen des Vaters umzusetzen. Deswegen steht sein Leben und seine Sendung unter dem Motto, Gehorsam. Wir müssen das noch einmal in einem eigenen Vortrag betrachten, das werden wir das nächste Mal tun. Gehorsam ist die einzige Möglichkeit, um die Sendung Christi in dieser Welt zu erfüllen, auch für uns, für die Kirche. Und Jesus konnte seine irdische Sendung nur deshalb erfüllen, weil er der Gehorsame war. Der Wille des Vaters war seine Speise. Und schauen Sie einmal in die Heilige Schrift hinein, liebe Hörerinnen und Hörer, wird Ihnen immer wieder auffallen, die Versuchung des Teufels, die ärgste Versuchung, die er an Jesus herantrug, war, ihn vom Willen des Vaters abzutrennen, ihn eigenmächtig werden zu lassen. Es steht doch in der Schrift und so weiter, du kannst das doch tun und du kannst doch aus Steinen Brot machen und du könntest die ganze Welt beherrschen, du hast doch diese Fähigkeiten und Kräfte, was musst du da lange leiden und dies und jenes tun? Oder du könntest doch vom Kreuz heruntersteigen. Du könntest doch dem Pilatus mal zeigen, dass du der Mächtige bist und nicht der Ohnmächtige. Wie oft ist Jesus versucht worden, sich vom Willen des Vaters abzutrennen? Und genau das hätte seine Sendung zerstört. Deswegen war es seine Speise, den Willen des Vaters zu tun. Selbst als er starb, lassen Sie mich das einmal so sagen, hat er vielleicht menschlich gar nicht mehr gesehen, wozu das alles gut war. Aber eines konnte er sagen, es ist vollbracht. Der Wille des Vaters ist erfüllt. Ich habe alles getan. Und dadurch hat er, ja, seine Sendung in der Weise vollendet, dass sein Leben zur Hingabe wurde. Also Gehorsam und Hingabe, Gehorsam und Opfer. Das war das Wesen der Sendung Jesu. Ich weiß nicht, ob wir das heute gerne hören, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Kirche in allen ihren Gliedern, auch in vielen Seelsorgern, möchte, ihr weiß Gott, wie aktiv sein und das und jenes tun. Aber Gehorsam und Hingabe, sein Leben sozusagen zum Weizenkorn werden zu lassen, das in die Erde gegeben wird, das unsichtbar wird, das scheinbar stirbt und dennoch eine ungeheure Fruchtbarkeit entfaltet, die aber einer anderen Dimension angehört, das ist für uns schwierig. Ich möchte sagen, in diesem Zusammenhang hat auch das 30-jährige Leben Jesu in der Verborgenheit in Nazareth eine wichtige Bedeutung gehabt, denn Jesus hat den Gehorsam eingeübt. Es heißt, er war ihnen untertan, seinen irdischen Eltern untertan. Er hat den Gehorsam eingeübt als eine Form des sakramentalen Gehorsams. Sakramental, das heißt, in den sichtbaren Menschen ist für mich sozusagen der Vater gegenwärtig. Also ist es wichtig, dass ich mich einübe an den sichtbaren Autoritäten, die in diesem Fall für Jesus ganz konkret seine leibliche Mutter und der Pflegevater Josef waren, seine Eltern. Ihnen hat er gehorcht und darin den Gehorsam gegen den Vater gelernt. Im Hebräerbrief heißt es auch einmal, dass Jesus den Gehorsam gelernt hat. Er war also in dieser Hinsicht auch einer, der sich in seine Berufung gewissermaßen hineinlernen, hineinleben musste. Und da erleben wir zum Beispiel, wie Jesus auch immer wieder Bezug nimmt, und der Hebräerbrief tut das und so weiter, auf den Vater Abraham. Dass Abrahams große Tat das war, dass er bereit war, seinen Sohn hinzugeben für Gott. Das heißt also, wenn Abraham dieses Opfer nicht vollenden sollte, dass der Vater, der himmlische Vater, es sich vorbehalten hat, dieses Opfer zu vollenden, indem er seinen Sohn für uns gegeben hat. Und der Sohn ganz in diese Hingabe des Vaters eingewilligt hat und selbst zur Hingabe geworden ist. Das war das Wesen seiner Sendung. Hätte Jesus nie ein Wort gesprochen, hätte er nie ein Wunder gewirkt, allein das hätte genügt, um die ganze Welt zu erlösen. Dass er Worte gesprochen hat, das ist uns heutigen Menschen natürlich eine Hilfe zum Verständnis. Aber das Wesentliche ist das gewesen, was er getan hat in der Hingabe seines Lebens. Wir müssen also Jesu Leben und Berufung unter diesem Aspekt betrachten. Gehorsam gegen den Vater und Hingabe und Opfer und ihn da betrachten. So werden wir dann auch verstehen, wie die Versuchung in der Wüste zu deuten ist. Jesus hat niemals, Sie werden keine Stellen in den Evangelien finden, Jesus hat niemals ein Wunder für sich und zu seinen Gunsten gewirkt. Niemals. Weder Steine zu Brot gemacht, noch sich irgendeinen Vorteil verschafft oder sich befreit aus dem Dilemma des Gefangenseins unter Pilatus, wo er versucht gewesen wäre, eine Legion Engel vielleicht zu holen und alle Feinde zu zerstreuen. Jesus hat niemals ein Wunder für sich gewirkt, weil er ganz Hingabe sein wollte für die Menschen. Oder wenn er auf der Hochzeit zu Kana von seiner Mutter mit diesen doch so, ich möchte sagen, mit diesen Andeutungen auf dieses Dilemma hingewiesen wird, dass da die Brautleute in Schwierigkeiten sind, weil der Wein ausgegangen ist. Jesus sagt zu seiner Mutter, was ist dein Part und was ist mein Part? Sein Part ist die im Gehorsam praktizierte Vollmacht. Der Part der Gottesmutter ist die Fürbitte. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir erkennen, dass er allein der Vollmächtige ist. Und wenn er in Vollmacht weiterhandeln will durch die Kirche, dann nur deshalb, weil er bestimmte Menschen auserwählt, um aus der Vollmacht Jesu heraus zu handeln, sogar so, dass er sagt, ihr werdet noch größere Dinge tun, als ich getan habe. Das geht aber nur im Gehorsam, indem wir unseren Part und nicht mehr und nicht weniger ganz ausfüllen. Oder ich sagte es schon, wie Jesus vor Pilatus steht und sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und wenn es von dieser Welt wäre, dann würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Aber mein Reich ist nicht von hier. Wie leicht hätte er dem Pilatus eine Probe seiner Macht liefern können. Aber der Wille des Vaters, der steht im Raum. Das Opfer muss vollzogen werden. Darum kommt es an. Es ist die totale Verströmung seiner Liebe an die Menschheit und damit der Liebe des Vaters. Denn beides ist in diesem Fall so identisch, weil Jesus seinen Willen ganz dem Willen des Vaters angeglichen hat. Wir können also, wie ich schon sagte, unsere Berufung hier auf dieser Erde nur im Blick auf Jesus wirklich verstehen. Denn es ist ein und dieselbe Sendung. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und deswegen bedeutet auch die Nachfolge Christi, dieses Wort ist nicht so ganz hundertprozentig verstehbar, die Nachfolge Christi bedeutet eigentlich vielmehr in ihn hineinwachsen, so dass er in mir immer größer wird und durch mich immer vollmächtiger wirken kann. Das bedeutet im tiefsten Nachfolge Christi, dass meine Gestalt immer mehr transformiert wird in die Gestalt Christi und er durch mich und in mir lebendig sein kann und wirken kann. Dazu bin ich berufen. Und deswegen ist das Schlimmste, was ich tun könnte, wenn ich mich diesem Ruf verweigern würde. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben jetzt sehr viel gehört. Ich möchte diese Gedanken mit einem Gebet von Charles de Foucault beenden. Das Ziel jedes Menschen, das Ziel der Kirche und dein eigenes Ziel, Jesus, ist die Verherrlichung Gottes, nämlich das Offenbarwerden seiner Herrlichkeit und die Heiligung des Menschen. So mach doch unsere Gedanken, Worte und Werke den deinen gleich. Lebe in uns, herrsche in uns, auf dass nichts mehr wir leben, sondern du, mein Gott, dass du in uns lebst, auf dass unser Leib und unsere Seele, die wir dir vorbehaltlos hingeben möchten, dir dienen, so dass du mit ihrer Hilfe dein Leben und dein Werk in dieser Welt fortführst, die Verherrlichung Gottes und das Heil der Menschen, so wie du es selbst in deinem ewigen Ratschluss bestimmt hast. In dir, durch dich und für dich. Amen.
In der Sendereihe Credo konnten Sie eben Pfarrer Winfried Abel hören zum Thema Viele reden, einer ruft, die Deutung deines Lebens. Heute mit dem fünften Teil Jesu Berufung, unser Modell. Modell im Sinne von auch Identifizierung. Jesus identifiziert sich mit uns und wir versuchen auch, uns mit seinem Leben zu identifizieren. Natürlich nicht in dem Sinne, dass wir das nachahmen könnten. Pfarrer Abel, ich darf Ihnen herzlich danken für Ihre Worte, für Ihre tiefgreifenden, für Ihre packenden Worte. Herr Pfarrer Abel, Sie haben damit geschlossen, dass das Motto Jesu eigentlich in den beiden Begriffen sich verdichtet, im Gehorsam, Gehorsam dem Willen des Vaters und in der Hingabe seiner Person im Opfer. Das sind Worte, das sind Haltungen, die im heutigen Leben in dieser Gesellschaft keine hohe Wertigkeit haben, die nicht viel zählen, die wahrscheinlich unter vielen Menschen auch ja, eher auf Ablehnung stoßen, weil sie einfach unbequem sind. Und Sie haben ja auch gesagt, es ist diese Ursünde, die jeden Menschen auch immer wieder an der Stelle packt, an diesem autonomen Streben, das jeder in sich verspürt, doch lieber sein eigener Herr zu sein, auch als tiefgläubiger Mensch, auch als ja ein Mensch, der sich in der Nachfolge Christi befindet oder zumindest das anstrebt. Gehorsam und Opfer, die Hingabe. Sie haben am Anfang auch gesagt oder sind eingestiegen damit, wie können wir uns an Jesus orientieren? Da haben Sie den Hebräerbrief zitiert, das Merkwürdige, dass keine Schlacht- und keine Speiseopfer hier gefordert werden, sondern den Leib, beziehungsweise Sie haben es verglichen mit Psalm 40, wo steht, den Leib, beziehungsweise das Gehör, das hast du mir geschaffen. Und davon haben Sie abgeleitet, dass das die erste Sendung, der erste Auftrag eigentlich ist, also gerufen zu sein, zu hören, und auch gesendet zu sein. Ja, wie ist das in der Kirche heute, dieses Gesendetsein im Gehorsam, in der Hingabe? Wie versuchen Sie das denn immer wieder auch auf den Punkt zu bringen, darauf hinzuweisen, vielleicht auch anzuknüpfen und, ja, ich will nicht sagen, das populär zu machen, aber das auch immer wieder in den Mittelpunkt zu stellen, der Verkündigung auch?
Also an erster Stelle muss man selber mal von diesem Prinzip zutiefst überzeugt sein. Das heißt, es muss so ein Stück auch eigener Lebensvollzug sein, dass man weiß, dass die eigene Sendung, die man als Priester beispielsweise hat, überhaupt nichts bewirkt, wenn ich mich nicht in den Willen Gottes hineinbegebe, wenn ich nicht ein Hörender bin und wenn ich kein Gehorchender bin. Beispielsweise, mich hat mal jemand gefragt, Herr Pfarrer, sagen Sie mal, wie lange brauchen Sie denn für die Vorbereitung einer Predigt? Die Leute stellen sich das immer so vor, man setzt sich am Samstag hin beispielsweise und fängt dann an, am Schreibtisch etwas zu konzipieren, Bücher nachzuschlagen und das und jenes dann zusammenzutragen, ist ja gar nicht der Fall. Sondern ich bin ja jeden Morgen eigentlich in der kleinen Kapelle bei uns hier im Haus und dann versuche ich ein Hörender zu sein, einfach hören, so offen zu sein, dass Gott mir etwas sagen kann. Und eigentlich aus diesem Hören heraus kommt dann die Verkündigung. Und das ist dann manchmal so spannend, dass man sogar selber, ich möchte sagen, fast neben sich steht und zuhört, wie dann plötzlich Gott den Menschen etwas sagt, was ich niemals aus mir selbst gehabt hätte. Also so kann also das Hören von einer ungeheuren beglückenden Erfahrung werden, dass ich auf einmal spüre, die Weisheit Gottes ist größer als mein Begreifen. Und das muss eingeübt werden in jeder Phase. Und dann verstehen wir auch, dass Berufungen nicht gemacht werden können, sondern nur eigentlich von Gott herkommen können und der die Menschen auf seine Weise beruft.
Es nimmt die Menschen auch irgendwie die Last, wie ein Meerschweinchen im Laufrad zu treten und immer wieder wie in einer Zwickmühle sich zu befinden, ausweglos oder auch wie immer dasselbe zu tun, vor allem zu tun, aktiv zu sein und doch nicht zu sehen, wo das Ziel dann eigentlich ist. Also Gehorsam, Hingabe, Opfer. Sie sagen, das muss eingeübt werden und es hat auch durchaus seinen Sinn gehabt, dass Jesus die ersten 30 Jahre nicht öffentlich aufgetreten ist und auch nicht öffentlich gewirkt hat. Wenn man das jetzt überträgt auf die heutige Situation, dann ist es ja so, dass Gehorsam auch, was Erziehungsziele anbelangt, gar nicht auf der obersten Skala steht. Im Gegenteil, das ist eigentlich etwas, was Kinder heute nicht einüben, sondern sie bekommen viel mehr eigentlich vermittelt in der Schule, auch schon im Kindergarten, dass sie einen sehr starken eigenen Willen ausbilden sollen und autonome Wesen werden sollen. Ich meine, das ist natürlich auch schon im Kind angelegt, dass es selber etwas machen will und natürlich auch eine Beglückung darin spürt, selber etwas bewerkstelligen zu können, aber das ist noch einmal auf einer anderen Ebene als das, was dann später auch noch eingeimpft wird, sage ich mal, was ich will, das zählt. Wie können wir denn da jetzt einfach auch dazu kommen, Gehorsam einzuüben, ohne blinden Gehorsam jetzt übernehmen zu müssen von Autoritäten, von menschlichen Autoritäten?
Das ist gar nicht so einfach. Das braucht ein großes Geschick und vor allem eine ganz große Ehrfurcht vor den Menschen, auch die Eltern zum Beispiel, ihren Kindern gegenüber, dass sie die Kinder ja zur Freiheit erziehen. Gehorsam steht nicht gegen Freiheit, sondern die Freiheit ermöglicht uns erst den Gehorsam. Die Freiheit gibt uns die Möglichkeit einzuwilligen und die Fähigkeit zu erlangen, dass wir unseren Willen nicht, und das war früher oft das Erziehungsziel, den Willen gebrochen zu bekommen. Ja, dann ist der Mensch ja sozusagen ein toter Mechanismus. Nein, dass der Wille synchron gemacht wird mit dem größeren Willen Gottes. Synchronisiert, der wird nicht aufgehoben, der wird nicht annulliert, der wird nicht irgendwie zerstäubt, sondern er wird nur mit dem Willen Gottes synchron gemacht. Das braucht eine ungeheure Ehrfurcht vor dem Menschen, ihn dahin zu führen. Und für den Menschen ist es eine Hilfe zu einer totalen Freiheit.
keine leichte Aufgabe, aber ich danke Ihnen, sehr schön, wie Sie das formuliert haben. Wir haben zwei Hörerinnen, die sich gemeldet haben. Ich darf Elisabeth grüßen aus Kärnten. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Engert. Grüß Gott, Pfarrer Winfried Abel. Ich habe mich so gefreut über Ihren Vortrag und ich möchte herzlich danken. Wir alle sind ja Glieder des Leibes Christi und haben an der Sendung, wie Sie ja sagten, des Herrn Anteil, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Besonders gefreut hat mich auch, dass Sie den Leib mit dem Hören da zusammengeführt haben. Und da fiel mir auch noch die Schriftstelle ein, höre Israel. Mhm. Und zum Willen des Vaters, wie wichtig das ist, dass wir da hineinwachsen, ist es ja auch im Vater unser eine der Bitten, dein Wille geschehe. Mhm. Und die nächste Schriftstelle, die mir da noch dazu eingefallen ist, wie Jesus am Jakobsbrunnen ist und die Jünger dann zurückkommen und sagen, Meister, iss, und er sagt, ich habe eine Speise zu essen, die er nicht kennt. Meine Speise ist es, den Willen des Vaters zu erfüllen. Wir müssen hineinwachsen. Wie Sie sagten, er muss wachsen und ich abnehmen, bis Christus in uns Gestalt annimmt. So wie Paulus sagt, bis wir zur vollendeten Gestalt. Das ist ein großer Anspruch, aber ich glaube, bis wir ganz in ihn hinein verwandelt werden oder uns hinein verwandeln lassen. Das habe ich mir zu Ihrem Vortrag, sind mir diese Gedanken gekommen. Ich danke Ihnen.
Ja, danke schön, dass Sie das auch nochmal für sich so in Ihr Leben auch übertragen haben und das hier auch nochmal weitergegeben haben. Dankeschön.
Danke.
Aus München darf ich jetzt begrüßen Frau Sophia, mit der ich am Telefon verbunden bin. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Herr Pfarrer Abel, wollte mich jedenfalls sehr herzlich bedanken an Herrn Pfarrer Abel für diesen wunderbaren Vortrag. Und ich möchte darauf hinweisen, dass mir jedes Mal bei der Heiligen Messe vor dem Vater Unser dieses wunderbare Lobpreis da aufgeht, wie er es angeregt hat. Und es ist so schade, dass bei diesem Lobpreis die Leute nicht mehr aufstehen wie früher.
Ja, der Lobpreis vor dem Vater Unser wahrscheinlich meint die Hörerin diese große Doxologie durch ihn, mit ihm, in ihm und so. Ja, das fasst sozusagen nochmal auch das Ganze zusammen, wo auch deutlich wird, dass ja eigentlich nicht wir durch uns, sondern nur durch ihn etwas sein können und dass aller Lobpreis ihm gebührt, der durch Jesus sozusagen verherrlicht ist, der Vater. Damit wird eigentlich das ganze Erlösungswerk noch einmal, ich möchte fast sagen, apotheotisch in einen großen Zusammenhang gebracht, unser ganzes Leben. Ich denke mir oft, wenn ich noch so unandächtig bei der Messe wäre, aber wenn ich wenigstens bei diesem Moment ganz dabei wäre, dann wäre sozusagen alles noch einmal zusammengefasst. Und dann ist es natürlich schön, dann überzuleiten zu dem Vater Unser. Das ist ja das Gebet der Kinder Gottes. Und da wird ja nochmal das Wesentliche zusammengefasst, dass es nicht auf uns, sondern auf sein Reich, auf seine Verherrlichung und vor allem auch auf die Erfüllung seines Willens ankommt. Und darum geht es ja nicht nur in unserem Leben, sondern auch im Leben Jesu.
Hm. Vielleicht können wir noch einmal zu dem Gedanken zurück, der auch hier von der ersten Hörerin aufgegriffen wurde. Also Jesus fordert keine Schlacht, keine Speiseopfer. Er hat uns den Leib als Gehör auch geschenkt mit all unseren Sinnen und das Hören und Gehorchen aus der Freiheit auch des eigenen Willens beziehungsweise der freien Hinwendung und Überzeugung auch. Dazu ist auch der Leib geschaffen. Und wir sind aufgefordert, uns praktisch eben hinzugeben. Diese Ganzhingabe, die wird ja auch im Römerbrief noch einmal so aufgegriffen, im 12. Kapitel, wo es dann heißt, dass ihr euren Leib darbringt als ein lebendiges, als ein heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Vielleicht können Sie auf diese Stelle noch einmal eingehen.
Also, Sie sagen schon, das entspricht überhaupt nicht dem Lebensgefühl des modernen Menschen. Das Lebensgefühl des modernen Menschen ist nämlich genau gegenteilig. Der Mensch will nicht geben, am wenigsten sich geben, sondern er will behalten, empfangen, konsumieren. Das Konsumieren ist heute eine typische Einstellung des Menschen geworden, was ihm Spaß macht, was ihm Freude macht, was ihn aufbaut, was ihn in den Mittelpunkt stellt, was ihm dient, egal in welcher Form, das ist gut und das ist wichtig, aber das Gegenteil zu geben und sich selbst zu geben, also gar sich zum Opfer zu bringen, entspricht nicht dem Lebensgefühl des modernen Menschen. Deswegen verstehen auch viele den Gottesdienst nicht mehr. Sie haben es ja eben gesagt, 12. Kapitel, Vers 1, wo der heilige Paulus darauf hinweist, das allein ist ein Gottesdienst, ich übersetze mal frei, der diesen Namen überhaupt noch verdient. Wenn der Mensch nicht einfach etwas da vorne geschehen lässt, und das ist ja manchmal auch in unseren liturgischen Haltungen ein bisschen so zum Ausdruck gebracht, der Priester macht seine Gabenbereitung oder seine Gaben darbringen und wir sitzen einfach da und lassen da vorne geschehen. Man ist fast ein Stück unbeteiligt, aber genau das Gegenteil soll der Fall sein. Der Mensch soll sich selber bringen und dann ist der Gottesdienst erst vollgültig. Wenn ich mich darbringe, mich dem Herrn präsentiere, nicht aus dem Gottesdienst rausgehe und sage, hat mir was gebracht oder hat mir nichts gebracht, das ist wieder Konsumsprache. Nein, wir sollen uns bringen. Der Herr will sagen dürfen, er hat mir was gebracht. Wir haben uns da gebracht. Ja, wenn das geschehen würde, denn er bringt sich uns ja auch da. In diesem wunderbaren Austausch der Liebe geschieht ja eigentlich diese wunderbare Erfahrung, wer Gott für uns ist. Und wir dürfen sozusagen in dieser Attitüde Gottes, in dieser Haltung Gottes, wie Jesus sich uns gegeben hat, dürfen wir auch selbst Mensch werden. Und damit werden wir in die volle Freiheit der Kinder Gottes katapultiert, hätte ich fast gesagt.
Ja gut, jetzt haben wir Herrn Feldmann, der sich noch zu Wort melden möchte aus Kassel. Grüß Gott, ja, Herr Feldmann.
Guten Abend, Feldmann Kassel. Mir geht es um Folgendes, habe ich schon mal in einem anderen Vortrag gehört. Wir müssen lernen, die Bibel unsere Zeit zu übersetzen. Wir sind ja 2000 Jahre weiter, haben andere Möglichkeiten, haben auch andere Grenzen wie damals. Und jetzt müssten wir dann vom Herrn Pfarrer Abel hören in den nächsten Sendungen. Wie spricht Gott zu uns, zum Beispiel durch die Grenzen, habe ich mal gehört, durch geschichtliche Ereignisse, dann durch andere Menschen, die uns ansprechen und. Das müsste dann ja alles noch kommen. Ist das so ungefähr richtig, dass man sagen muss, ich muss also auf alle möglichen Dinge hören? Auf Ereignisse, auf Personen, auf mich selber oder auf Grenzen, die ich habe, könnte man das so sagen. Und dass ich dann Christus dadurch ähnlich werde, dass ich diesen Dingen gehorchen lerne.
Völlig richtig gesagt. Also ich sage manchmal Menschen, die eine wichtige Lebensentscheidung zu treffen haben, aber nicht wissen, was sie tun sollen, dann sage ich, passen Sie auf, machen Sie Folgendes. Beten Sie einmal eine Novene beispielsweise, also 9 Tage hintereinander ein bestimmtes Gebet zum Heiligen Geist. Oder gehen Sie an 9 aufeinanderfolgenden Tagen mal in den Gottesdienst, in die Kirche und dann achten Sie einmal 4 Wochen lang auf die Zeichen, die Ihnen begegnen. Denn Gott will Ihre Frage beantworten. Denn es ist eine klare Zusage, wer bittet, der empfängt. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Da brauchen wir gar keine Probleme zu haben. Das heißt, wir sollen nur sensibel gemacht werden. Und jetzt einmal 4 Wochen lang mal beachten, welche Zeichen schickt mir Gott, ob das eine Begegnung mit einem Menschen ist, ob das irgendein Ereignis ist, das sich einfach einstellt, ob das ein Wort der Schrift ist, das mir gerade unter die Augen kommt oder vielleicht ein Wort in der Predigt, das mir ganz tief ins Herz hineinfällt oder ein Freund, der mir etwas sagt. Auf diese Weise manifestiert sich Gott uns und eben auch der Wille Gottes. Da haben Sie völlig recht.
Dankeschön.
Ja, danke schön für Ihre Anfrage. Vielleicht auch da noch, können wir noch anfügen, die Gabe der Unterscheidung der Geister ist aber da natürlich auch ganz wichtig, dass wir da nicht irgendwelchen Fehldeutungen anheimfallen oder das Leben oder die Ereignisse, gewisse Begegnungen vielleicht auch überinterpretieren.
Das ist richtig. Deswegen sagt man ja, Gott spricht immer stereophon. Das heißt immer auf 2 Kanälen zu uns. Einmal, wie ich eben geschildert habe, durch irgendein Ereignis, durch einen Freund, durch irgendeine subjektive Wahrnehmung, die ich habe oder eine Eingebung, dann aber auch objektiv, beispielsweise durch das Lehramt der Kirche, durch einen bevollmächtigten Seelsorger, einen Beichtvater oder so. Nur wenn auf diese Weise stereophon gehört wird, dann kann ich die Unterscheidung der Geister einigermaßen wahrnehmen.
Das heißt, die subjektive Wahrnehmung kann dann auch nicht im Widerspruch stehen zu dem, was die Kirche lehrt.
Genau so.
Sie haben vorhin gesagt, Edith Stein, oder Sie haben Edith Stein zitiert, da ging es darum, das Einzige, also oder was können wir in unserem Leben tun? Da haben Sie sie zitiert im Sinne von, dass das Sein das Entscheidende ist. Also das Sein, so wie Jesus am Anfang, die ersten 30 Jahre vor allem da ist. Also Sein Sein ist wichtig, sein Dasein. Jetzt haben wir es auch heute oft in der Kirche, auch in der Gemeinde damit zu tun, dass eine Gemeinde sich damit schmückt, dass es viele Aktivitäten gibt und dass auch Christen aufgefordert sind, aktiv zu werden. Wie kriegt man das jetzt in Einklang? Vielleicht auch, wo man sich selber aufgerufen fühlt, etwas zu tun, im Sinne von für die Wahrheit Zeugnis zu geben. Beziehungsweise wenn wir in die politische, gesellschaftliche Situation schauen, dann gibt es genug Abstimmungen, sei es jetzt das Stammzellgesetz, sei es die Menschenwürde, sei es der Lebensschutz von Anfang an, wo man das Gefühl hat, die Gesellschaft rutscht hier ab und es ist dringend gefordert, dass die Kirche und dass auch die einzelnen Christen etwas tun. Wie kann man jetzt sich davor schützen, jetzt hier so den Mittelweg zu finden, nicht in einen blinden Aktivismus für an sich eine gute Sache zu verfallen, ohne dabei auf die Stimme Gottes zu hören?
Das ist nicht immer einfach. Es gibt ja in der Kirche verschiedene Berufungen. Es gibt die Berufung, Salz der Erde zu sein, zum Beispiel, oder Licht der Welt zu sein. Licht, das heißt, es soll etwas durch uns sichtbar gemacht werden, hörbar gemacht werden. Die Menschen sollen sinnhaft an uns etwas ablesen können oder wenn wir etwas verkünden und sagen. Oder einfach Salz der Erde sein, einfach unsichtbar werden, verschwinden, aufgehen in dem Ganzen und das Ganze zu würzen und so weiter. Und das ist bei jedem Menschen etwas verschieden. Wenn man zum Beispiel mal bedenkt, wie die ersten Christen im Römerreich gewirkt haben, die hatten ja nicht die Möglichkeit der politischen Einflussnahme, aber sie haben eine große Achtung in der Gesellschaft gehabt dadurch, dass sie ihre Kinder nicht getötet haben oder ausgesetzt haben. Also gerade in diesem Zusammenhang der Diskussion Stammzellen oder Schutz des Lebens und so, wenn wir allein als Christen nur ein zeugnishaftes Leben führen würden, wenn wir also wirklich nur sein würden, würde das eine große Hochachtung vor dieser Lebensform in der Gesellschaft erzeugen und die Leute würden fragen, wie kommt man dazu, wie kann man das machen? Also mit politischen Aktivitäten und Worten allein ist nicht getan. Wir müssen versuchen, uns, wie Jesus einmal sagt, zu heiligen und die Kirche zu heiligen und den Gläubigen dahin einen Weg zu zeigen.
Ja, danke schön. Damit kommen wir zum Ende dieser Sendung heute mit dem fünften Teil. Sie haben es auch zusammengefasst, Jesus nachzufolgen, das heißt wohnen im Willen des Vaters. Das vielleicht als Abschluss. Ich darf Sie dann noch bitten zum priesterlichen Segen, Herr Pfarrer Abel.
Der Herr segne und behüte euch. Der Herr schenke euch die Sehnsucht, mehr und mehr seinem Willen zu entsprechen. Der Herr lasse euch immer wieder neu erfahren, dass wenn ihr sucht, ihr finden werdet, wenn ihr anklopft, dass euch aufgetan wird, dass wenn ihr bittet, ihr empfangt. Der Herr stärke euren Glauben. Er mache euch fähig, sein Wort zu hören und seinen Willen zu verstehen und euer Leben mehr und mehr seinem Willen anzugleichen. So stärke euch im Glauben und schenke euch den Frieden des Herzens, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Vielen Dank. Darf ich Ihnen sagen, dass Sie zu Gast waren heute wieder bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol und dass Sie auch so viel Mut zugesprochen haben. Vielen Dank, Pfarrer Winfried Abel. Ja, es ging viel heute auch um das Hören, um den Gehorsam, um die Hingabe und das wird auch das Thema der kommenden Sendereihe sein, nämlich vom Horchen und Gehorchen. Ich darf Sie auch noch darauf hinweisen, dass Sie einen Mitschnitt dieser Sendung bestellen können beim CD-Dienst von Radio Horeb, den Sie erreichen können, entweder über das Internet, über die Homepage www.horeb.org, wo Sie auch direkt einen Mitschnitt bestellen können, oder auch unter der Telefonnummer 0700 7525 7520. Weitere Informationen über Radio Horeb bekommen Sie auch bei unserem Hörerservice, den Sie unter folgender Telefonnummer erreichen, unter der 0700 7525 7525. Dort bekommen Sie auch alle weiteren Informationen über Radio Horeb. Gerne können Sie natürlich auch zeitunabhängig nachschauen, eine Sendung noch einmal über Podcast im Internet nachhören. Da klicken Sie einfach auf Podcast und können sich die Sendung Ihrer Wahl noch einmal anhören. Unter www.horeb.org kommen Sie auf die Homepage. Mit diesen Hinweisen geht die Sendereihe Credo heute zu Ende. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Es wünscht Ihnen noch einen gesegneten Abend an Jutta Engert.